Der Glücksmoment überhaupt ist für mich, wenn ich mir in Niederösterreich in der Weinstraße bei einem der über 500 Heurigen die hauseigenen Köstlichkeiten schmecken lasse. Und ein grüner Veltliner schmeckt sowieso nirgends besser als da, wo er gereift ist.
Urlaub in Österreich. Mehr Glücksmomente www.austria.info.
Mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, und er hofft, dass Sie natürlich beschwingt die Woche beginnen nach dem fulminanten Auftakt unserer Jungs. Auch das Reiseradio widmet sich natürlich heute dem Fußball in Südafrika. Nachher mit Karl Born werden wir der Frage nachgehen, warum sich die Weltmeisterschaft am Kap zu so einem touristischen Flop entwickelt. Zum Glück wird das ja nicht für das Urlaubsland Südafrika selbst gelten. Ab dem Winter wird es da sicher viele Besucher geben, zu Recht, und das Wetter ist dann eh besser. Die letzte Woche gab es in Berlin die internationale Luftfahrtausstellung ILA, die 100. und nach eigenen Angaben sehr erfolgreich, 240.000 Besucher, 125.000 Fachleute für etwa 14 Milliarden Euro Geschäftsabschlüsse. Hört sich doch alles prächtig an, aber trotzdem hörte man viel Grummeln, vor allem bei den Airlines. Da gibt es zurzeit mehr als nur atmosphärische Störungen zur Bundesregierung. Nicht nur wegen des Verhaltens bei der Bewältigung der Aschekrise, sondern vor allem der geplanten Luftverkehrsabgabe wegen, die just zur Eröffnung der ILA bekannt wurde. Dazu gleich ein Gespräch mit Ralf Teckentrupp, dem Thomas Cook Vorstand und Condor-Chef. Auch Ulf Merbold war auf der ILA, die ja auch eine Raumfahrtausstellung ist, aber nicht in seiner Eigenschaft als Astronaut, sondern als Ehrenpräsident der Organisation Luftfahrt ohne Grenzen. Die Helfer versuchen mit den Flugzeugen bei Katastrophen Güter zu den bedürftigen Menschen zu bringen, unter anderem. Ulf Merbold erzählt im Reiseradio, wie er dazu kam. Und Unterstützung hat er seit der ILA durch die Condor, die nun mit den Comic Peanuts möglichst mehr als nur die berüchtigten Hilmar Kopper Deutsche Bank Peanuts sammeln möchte. Wie das gehen soll, erläutert Condor-Geschäftsführer Uwe Balser. Sie erinnern sich vielleicht in den Fernsehbildern, wie lange Bundeskanzlerin Merkel sich auf dem Stand von Emirates sichtlich wohlfühlte. Lufthansa-Chef Meyerhuber war schon ganz eifersüchtig. Hintergrund: Emirates orderte 32 Airbus A380. Die Airline des Scheichs möchte richtig durchstarten. Mehr dazu im Gespräch mit Günther Hirsch, dem touristischen Verkaufsleiter der Fluglinie aus Dubai. Also, diese Woche fliegen wir etwas über die Themen. Schön, dass Sie mit an Bord sind. Euro möchte die Bundesregierung ab 2011 den Fluggästen aus der Tasche ziehen. Getarnt als ökologische Luftverkehrsabgabe. Das ist natürlich bösestes Bösdeutsch, denn In Wahrheit hat man nur gesucht, um einer zusätzlichen Steuer einen niedlich harmlosen Namen zu geben. Nach dem dilettantischen Vorgehen der Merkel-Truppe bei der Bewältigung der Aschekrise ist dies nun schon der zweite Affront gegen die heimische Luftfahrt. Kein Wunder, dass die Kanzlerin sich beim Besuch der ILA lieber bei den ausländischen Partnern aufhielt und dabei so terminverschusselt war, dass sie es wegen eines Keep-Smiling-Fotos sogar fast verpasste, wie sich der Pilot des superteuren neuen Militärtransporters Airbus A400 hinter ihr die Seele aus dem Leib flog. Kurzum, die Stimmung ist mies bei den Airlines. Unser Top-Thema heute.
Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute.
Ralf Teckentrup sitzt jetzt hier bei mir, Thomas Cook, Vorstand und Chef der Condor. Als die Bundeskanzlerin hier bei der ILA war, da ist man ja sehr, sehr höflich mit ihr umgegangen. Und ich vermute mal, bei den meisten Airline-Managern war die Faust in der Tasche doch geballt.
Ich glaube, eine Faust ist eine Untertreibung. Also ich zumindest hatte zwei Fäuste in der Tasche, auch nicht in der Tasche, aber ich war nicht auf der ILA, als die gute Frau Merkel hier war.
Die Regierung ist nicht sehr freundlich zur Airline-Industrie momentan, auch zur touristischen Industrie nicht.
Ja, vollkommen unverständlich. Allein die Airline-Industrie sorgt für 850.000 Arbeitsplätze in unserem Land. Und wenn man dann in einem deutschen nationalen Alleingang die deutsche Industrie nachhaltig schwächt im internationalen Wettbewerb, dann ist das ein vollkommenes Verkennen der Tatsachen, die im internationalen Weltluftverkehr relevant sind.
Aber eine ökologische Luftverkehrsabgabe, da jubeln sogar die Grünen. Da ist doch nichts schlecht dran, wenn man der Umwelt hilft.
Der Umwelt helfen muss man ganz grundsätzlich und sicherlich mehr, als wir alle derzeit tun und heute tun. Der Punkt in der Airline-Industrie ist, die Airline-Industrie ist keine deutsche Industrie, es ist eine europäische, es ist eine weltweite Industrie. Und wenn man nicht zum Nachteil deutscher Unternehmen und deutscher Arbeitsplätze Dinge vorantreiben will, dann muss man die Dinge eben auf europäischer oder auf weltweiter Ebene regeln. Spricht ja gar nichts gegen Abgaben, ökologische Abgaben. Es gibt ja das sogenannte Emission Trading, das Bezahlen für CO2-Zertifikate ab 2012. Und da machen die Airlines ja auch mit. Aber das ist europaweit geregelt. Dieses, was jetzt verkündet worden ist, ist eine Bestrafung der deutschen Airline-Industrie als Ganzes, der Flugsicherung, der Flughäfen, der Hersteller und natürlich der Fluggesellschaften zu Lasten der gesamten deutschen Wirtschaft.
Man hätte sie auch schlimmer treffen können. Man hätte ja auch beschließen können, dass die Kerosinbefreiung von der Steuer wegfällt.
Das ist ja natürlich immer leicht, etwas noch Schlimmeres und noch Schädlicheres zu erfinden. Auch das Thema Kerosinsteuer, wenn es eine europäische Regelung gibt, wenn es eine weltweite Regelung gibt, reden wir über etwas ganz anderes als über einen nationalen Alleingang. Auch bei der Kerosinsteuer sagen wir schon seit sehr, sehr langer Zeit, wenn wir etwas tun aus ökologischen Gründen, dann müssen wir es europaweit, weltweit regeln. Darum geht es, um nichts anderes.
Aber ist das nicht immer so eine kleine Ausrede von Interessensgruppen, wenn man sagt, naja, wir müssen es aber weltweit und europaweit regeln, weil man weiß, dass es dann Mimmerleinstag, weil sowas nie geschehen wird?
Also manchmal lohnt es sich ja, auf die Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, zu schauen. Zum Beispiel in Holland. Holland hat im Jahr 2008 genau das gemacht, was die Frau Merkel jetzt in Deutschland machen will mit ihrer Regierung, nämlich eine solche Steuer auf abfliegende Fluggäste erhoben. Damit hat Holland 300 Millionen Euro eingenommen, Größenordnung, und hat Werte in der Volkswirtschaft von 1,2 Milliarden Euro damit vernichtet, nachweisbar vernichtet. Und die holländische Regierung war da wenigstens nach 12 Monaten so schlau, dass sie gesagt hat, wenn ich 300 Millionen einnehme und 1,2 Milliarden verliere, das ist nicht schlau, das nehmen wir zurück. Wenn das in Holland so war, dann frage ich mich, warum soll es denn jetzt in Deutschland grundsätzlich anders laufen, als es in Holland gewesen ist? Der gleiche Sachverhalt, die gleiche Industrie, das gleiche Thema.
Man denkt, dass die Deutschen Gäste leidensfähiger sind?
Das wäre mir neu, dass die deutschen Gäste leidensfähiger sind. Das kommt ja erschwerend hinzu. Wen trifft es denn am meisten, wenn er 15 Euro pro Ticket mehr bezahlen muss? Es trifft doch wieder die sozial Schwächsten in unserer Gesellschaft. Der Business-Class-Reisende mit einem Ticket für 1.000 Euro, da sind 15 Euro nichts. Aber in der Economy-Class, wo ein Ticket manchmal 50 Euro kostet, da sind 15 Euro mehr, 30% mehr. Und da werden die Leute schlicht und ergreifend aufhören zu reisen.
Aber warum regen Sie sich eigentlich so auf? Das ist doch eine Gebühr, wie Sie es gerade sagen, die wird durchgereicht an den Flugpassagier. Das heißt, für Sie ist es quasi nur ein Mehraufwand, das einzukassieren und abzuführen.
Ja, es wird ja zu zwei Effekten führen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die mit 30% mehr oder 20% mehr pro Ticket schlicht und ergreifend sagen, da fliege ich nicht mehr, da fahre ich mit dem Auto irgendwo hin. Das ist weniger Nachfrage bei den Luftverkehrsgesellschaften und das wird gerade in den Randlagen Deutschlands dazu führen, dass die Leute von Amsterdam, Brüssel, Zürich, Wien und wo auch immer es sich anbietet, fliegen. Das wird in Deutschland die Anzahl der Passagiere reduzieren, das wird die Anzahl der in Deutschland betriebenen Flugzeuge reduzieren, das wird die Anzahl der Arbeitsplätze bei Airlines und auch bei Airports ganz deutlich reduzieren. Und deswegen ist das Ganze für Deutschland insgesamt ein Verlustgeschäft.
Nun ist es ja eine Gebühr mehr. Ich meine, es gibt ja nicht gerade wenig Gebühren, gerade im Flugbusiness. Ist das jetzt ein Trend, der auch nicht mehr aufzuhalten ist? Kleiner Grundpreis und 1.000 Gebühren obendrauf?
Das würde ich so nicht sagen. Da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, ob das hinterher als Gebühr nochmal extra obendrauf ausgewiesen wird oder ob das in den Ticketpreis einfach reingerechnet wird und dann abgeführt wird. Soweit ist die Gebühr ja noch gar nicht ausgestaltet und definiert. Wir wissen, dass der Bund damit ungefähr 15 Euro pro Passagier und Ticket mehr einnehmen will. Wie das im Detail aussieht, ist bisher ungeklärt.
Ich würde vermuten, dass die Airlines das sehr bewusst als Gebühr obendrauf setzen, damit der Kunde auch sofort weiß, dass es jetzt nicht ein teurer Flugpreis ist, sondern es ist etwas, was ich an den Staat abführen muss.
Wir werden auf jeden Fall versuchen, das zu deklarieren, dass das der Kunde auch deutlich sieht, dass das sein Strafzoll der Bundesregierung ist dafür, dass er sich entschieden hat, mit einer deutschen Fluggesellschaft zu fliegen. Aber wie gesagt, im Detail kann man das jetzt noch nicht sagen.
Gut, kommen wir nochmal zurück zur Gebührenfrage schlechthin. Also die Condor ist ja da auch mit dabei. Es gibt Gebühren für alles Mögliche und fürs zweite Gepäckstück und für die Sitzreservierung. Andere Airlines sind da viel brutaler, gerade die Billig-Airlines. Ist das denn wirklich ein Trend, den man nicht mehr aufhalten kann?
Ich halte es für einen sehr fairen Trend, denn es war in der Historie der Fluggesellschaften so, dass man einen Durchschnittspreis für alle gemacht hat. Und alle haben Leistungen bezahlt, ob sie die Leistung haben wollten oder nicht. Der Geschäftsreisende ohne Gepäck hat auch die Gepäckanlage am Frankfurter Flughafen oder am Berliner Flughafen mitbezahlt. Wenn jemand ein Gepäckstück mit sich führt, dann kostet das Händeln, das Bewegen des Gepäckstückes eine ganze Menge Geld. Eine Gepäckförderanlage kostet eine 500 Millionen zum Flughafen. Insofern ist das fair, finde ich, wenn man Leistungen, die man einzeln bezahlen kann, dem Kunden auch anbietet, dass er sie einzeln kauft. Und der Kunde, der sie nicht haben will oder nicht benötigt, kauft sie auch nicht. Insofern ist dieses sogenannte Entbündeln von Leistungen, ich glaube, entspricht dem Zeitgeist und bei Fluggesellschaften entspricht es auch einer, sage ich mal, sehr vernünftigen Einschätzung, dass es unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen gibt.
Aber eine Ticketbezahlgebühr oder eine Klogebühr wird es mit Condor nicht geben.
Eine Toilettengebühr halte ich für moralisch nicht richtig. Eine Ticketbezahlgebühr finde ich schon wieder so eine Sache. Da muss man fairerweise sagen, es gibt bei Condor einen Weg, sein Ticket kostenlos zu bekommen. Und alle Wege, die uns Condor teurer kommen im Versenden oder Mailen des Tickets und Einziehen des Geldes, muss der Kunde dann separat bezahlen, wenn er diesen Weg denn wählt. Ich glaube, das Wichtige ist immer, dass das Unternehmen auch anbieten muss, dass man das eben nicht wählt und sein Ticket auch kostenlos bekommen kann.
Wie ist denn Ihre Prognose so bei den Flugpreisen jetzt? Gehen die nach oben die nächsten Monate oder werden sich irgendwelche Wege finden, trotzdem auf dem Niveau zu bleiben?
Ich glaube, generell werden die Flugpreise nach oben gehen müssen. Da gibt es gar keine Frage, denn wenn Sie sich in Europa umschauen, in Deutschland umschauen, die Fluggesellschaften verdienen in Europa alle kein Geld. In Deutschland sind so mehr oder weniger um den sogenannten Break-Even, also um Wir verdienen nichts, wir verlieren auch nichts. Und wenn es zusätzliche Belastungen gibt, wie zum Beispiel aus der Ticketgebühr der Bundesregierung oder aus anderen Quellen, steigende Treibstoffpreise oder was auch immer, dann muss die Industrie dieses auf den Kunden umlegen und gegebenenfalls als Industrie kleiner werden. Kleiner werden heißt dann wieder weniger Arbeitsplätze, weniger Beschäftigung. Und das Arbeitsamt kann dann eben ein paar unserer Mitarbeiter mehr bezahlen.
Kommen wir noch zum Schluss zu Ihrem Lieblingsfeind, den Herrn Ramsauer. Werden Sie sich an der Klage anschließen?
Herr Ramsauer ist in überhaupt keinem Falle mein Lieblingsfeind. Herr Ramsauer ist der Bundesverkehrsminister.
Das müssen Sie jetzt sagen.
Das muss ich nicht nur sagen, das ist so und das sehe ich so. Und ich habe gar keine Lieblingsfeinde.
Nur Feinde?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, den einen oder anderen Freund habe ich noch. Was war jetzt nochmal Ihre Frage?
Ob Sie sich an der Klage beteiligen werden, nach der Asche, das Verhalten der Bundesregierung, was ja die Airlines sehr getroffen hatte.
Ja, was wir natürlich als börsennotiertes Unternehmen, wie alle anderen börsennotierten Unternehmen auch machen müssen, ist zweifelsfrei rechtlich zu prüfen, welche Ansprüche es denn gibt oder geben kann. Denn das ist meine Verantwortung als bezahlter Manager in einem solchen Unternehmen, dass ich das prüfe. Und wenn man dann weiß, ob es Ansprüche gibt, dann muss man entscheiden, ob man versucht, diese Ansprüche durchzusetzen. Aber das sind alle Unternehmen, weil es komplexe Fragestellungen betrifft in der rechtlichen Würdigung der ganzen Geschichte. Und
EasyJet legt ja schon ein, dass man Sammelklage machen könnte.
Ja, ich habe so die Erfahrung, der ein oder andere Low-Cost-Carrier sagt auch gerne mal was, was dann in der Realität so nicht eintritt. Ich kenne einen Fall, da erzählt ein Carrier seit 5-6 Jahren, dass er bald innerdeutsch fliegt und hat es 5-6 Jahre nicht gemacht. Also, was soll man dazu sagen? Es gibt schon so Ankündigungsweltmeister.
Man es schon mögen, wenn die testosterongeschwängerten Piloten da halsbrecherisch ihre Kapriolen fliegen. Ich muss sagen, mir ist es immer etwas unheimlich, wenn die da über die Zuschauer hinwegdonnern und ich denke immer eher an die mögliche Katastrophe, die oft nur wenige Millimeter auf dem Steuerknüppel entfernt ist. Um Katastrophen ganz anderer Art ging es am Rande der Messe, auch bei einem Termin der Organisation Luftfahrt ohne Grenzen. Hier wird nicht nur gespendet, um große Not zu lindern, wenn irgendwo wieder die Natur zugeschlagen hat. Nein, als Fliegerorganisation versucht man auch logistisch zu helfen, wenn Menschen oder Güter schnell transportiert werden müssen. Ehrenpräsident der LOG ist der deutsche Astronaut Ulf Merbold. Mit ihm sprach ich im Anschluss der Vorstellung der neuen Partnerschaft der LOG mit der Ferienfluggesellschaft Condor.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Ulf Merbold, Astronaut, der deutsche Astronaut, engagiert sich jetzt bei Luftfahrt ohne Grenzen. Warum tut man sowas? Ist das so, wie man es oft von anderen Astronauten hört, wenn man oben im All war, dann bekommt man eine gewisse Demut für die Sorgen dieser Erde?
Meine Gründe, die sind eigentlich doppelt. Einmal das, was Sie so unterstellen, dass ein jeder, der eben die Möglichkeit hatte, in 90 Minuten den gesamten Erdball zu umrunden, am Ende doch mit einer anderen Wahrnehmung zurückkommt. Das eigene Land, also ein Land von Deutschlands Größe, das kostet, um eine Hausnummer zu nennen, eine Minute. Und dann entwickelt man eben doch einen Blick für das Ganze, nicht nur für die kleine Ecke, in der man groß geworden ist, und stellt fest, es gibt eben auf unserem Planeten Privilegierte und Benachteiligte, und Luftfahrt ohne Grenzen hat eben das Ziel, denjenigen, die sich selber nicht helfen können, den Kindern, die krank sind in Drittländern, die medizinische Behandlung in unserem Lande zum Beispiel zu verschaffen. Das ist auf sicherlich einer der Gründe. Und der zweite ist auch, ich glaube, dass ich selber eben viel Glück hatte und dreimal in das All fliegen durfte, wobei der Steuerzahler die Rechnung bezahlt hat. Ich habe da zwar auch sehr hart gearbeitet, das erlaube ich mir hier schon auch anzuführen, aber ich bin deswegen auch bereit, der Allgemeinheit was zurückzugeben.
Und hat man das ja häufig bei Aktionen, dass Prominente die Zugpferde sind, dass die dann da sind, wo die Kameras sind, wo die Blitzlichtgewitter sind. Ich vermute mal, Sie wollen mehr machen als nur ein Gesicht sein für diese Aktion.
Natürlich, ich habe mittlerweile relativ viel Lebenszeit dafür auch aufgewandt. Aber es ist auf der anderen Seite ja auch nichts Schlechtes, sagen wir mal, diese Rolle als ein Paradiesvogel, zu dem wird man zwangsweise, zu nützen, um dann Sponsoren dazu zu bewegen, Luftfahrt ohne Grenzen erst einmal das Geld zu geben, um zum Beispiel die Hilfsgüter für diejenigen, die durch Tsunami-Katastrophen oder Erdbeben oder sowas zu Schaden gekommen sind, die das brauchen, dass man denen das schicken kann. Also insofern bin ich mir da nicht zu schade, eben auch Klinken zu putzen. Sagen wir mal, die Materialien, die Babynahrung und so weiter vor Ort an den Mann zu bringen, das überlasse ich dann anderen. Meine Rolle sehe ich mehr darin, die Mittel, die dafür nötig sind, erstmal zu beschaffen.
Was war für Sie der bewegendste Moment?
Also für mich war ein ganz besonderes Problem das Erdbeben in Kaschmir. Da sind ja viele Leute ums Leben gekommen, zu Schaden gekommen, verletzt worden. Aber dann gab es doch viele, die das eigentliche Erdbeben überstanden haben. Viele Kinder hatten die Eltern verloren. Und dann kam der Winter. Und dann gab es nochmal ein Problem, weil das Risiko plötzlich da war, dass die Leute im Winter erfrieren. Und da war in meinen Augen nachher nochmal dringend Hilfe geboten, den Leuten die Zelte, die warme Kleidung zu liefern, die sie brauchten, um den Winter unbeschadet zu überstehen.
Also eine gute Aktion, bei der man sich engagieren sollte.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich lade auch jeden ein und möchte jeden ermutigen, der das leisten kann, dann doch drüber nachzudenken, ob er nicht einen kleinen Beitrag an Luftfahrt ohne Grenzen oder auch an andere Hilfsorganisationen zu spenden, damit eben diejenigen, die sich selber nicht mehr helfen können, dann eben geholfen wird. Und Luftfahrt ohne Grenzen, denke ich mal, das will ich mal ungefragt hinzufügen, ist eine ganz, ganz kleine Gruppe von engagierten Leuten, die seit Jahren alle ehrenamtlich, ohne auch nur einen roten Heller dafür zu bekommen, dieses Riesenprogramm stemmen. Also in diesen 8 Jahren, was es da alles an Katastrophen gab, Tsunami-Katastrophe in Indonesien, Katrina, diesen Sturm in Louisiana, das Erdbeben in Kaschmir, jetzt Haiti, dann waren wir in Miramar tätig, als da der große Sturm für Überschwemmungen sorgte. Und das kann sich gar kein Mensch vorstellen, was manch einer bei Luftfahrt ohne Grenzen da vollbracht und geleistet hat.
Thank you.
Uwe Beiser, Geschäftsführer der Condor. Ich meine, die Condor hatte nun wirklich viel Erfahrung mit dem Umlackieren von Flugzeugen. Dann war es die Condor, dann war es Thomas Cook, jetzt ist es wieder die Condor und jetzt kommen die Peanuts drauf. Heißt das, dass Condor demnächst die Erdnuss-Airline wird?
Das ist eine sehr schöne Frage. Nein, natürlich sind wir nicht die Erdnuss-Airline, aber ich glaube, die Peanuts, man sieht sie nicht an, sind 60 Jahre alt, haben eine lange Tradition, sind sympathisch geblieben, werden jeden Tag sympathischer. Und ich glaube, dass auch wir als Condor trotz unserer langen Firmengeschichte oder gerade deshalb eine sympathische Airline sind, deswegen passen wir zusammen und deswegen arbeiten wir zusammen.
Nun vermute ich mal, Condor hat nicht nur das Herz an Snoopy verloren, sondern es ist ein tieferer Hintergrund, warum sie das machen.
Ja, da gibt es einen tieferen Hintergrund. Wir arbeiten mit den Peanuts zusammen, um eine Organisation zu unterstützen, die Luftfahrt ohne Grenzen, mit der wir seit heute ein offizielles Fördermitglied sind. Und wir sammeln an Bord, eben auch mit diesem Sympathieträger, Peanuts, indem wir zum Beispiel Flugzeugmodelle an Bord an Gäste verkaufen, deren Erlös komplett an die Luftfahrt ohne Grenzen und damit an bedürftige Menschen in aller Welt geht. Das ist das, was wir tun und deswegen arbeiten wir mit Peanuts zusammen.
Vermute ich mal, Condor macht nicht nur das eine, nämlich irgendwelche kleinen Figuren oder Modelle verkaufen an Bord, sondern das noch ein bisschen mehr dahinter.
Ja, wir werden eine ganze Palette von Maßnahmen ergreifen. Die sind im Moment noch am Entstehen, aber wir werden viele Bordartikel verkaufen. Wir werden aber auch über unsere Website www.condor.com die nächsten Aktionen annoncieren und wir werden auch einen Snoopy or Linus mit über den Bildschirm wandern haben und für unsere Gäste interessante Angebote unterbreiten.
Nun läuft ja zurzeit schon eine Spendenaktion, die an Bord ist. Die Stewardessen weisen immer am Ende des Fluges darauf hin, dass diese Help Alliance, die mit Ihnen und der Lufthansa momentan gemacht wird, wo es auch darum geht, konkret kleine Projekte zu unterstützen, wird das dann in der anderen Geschichte aufgehen oder soll das parallel weiterlaufen?
Wir arbeiten mit der Luftfahrt ohne Grenzen zusammen, um die Projekte, die wir schon seit langem innerhalb der Condor im Rahmen unserer sozialen Verantwortung als Unternehmer betreiben, noch intensivieren zu können. Und da ist Luftfahrt ohne Grenzen für uns der ideale Partner für die Zukunft, ja.
Nun hilft Luftfahrt ohne Grenzen ja gerade in den Urlaubsländern, sage ich mal, die eine große Diskrepanz haben. Auf der einen Seite die Urlauber, die ihre wunderbaren Anlagen und dann gibt es dieses große Elend. Haben Sie das Gefühl, dass die Urlauber bereit sind, so etwas auch zur Kenntnis zu nehmen oder schotten die ab auf dem Weg in den Urlaub?
Nein, ich habe wirklich erlebt, wie schnell und wie intensiv unsere Gäste an Bord bereit sind zu helfen. Sicher, auf den ersten Blick hat man das Gefühl, man liegt am Strand, man lässt es sich gut gehen, man hat ein All-Inclusive-Paket gebucht oder ist mit der Condor direkt geflogen. Aber auf der anderen Seite zeichnen die deutschen Reisegäste auch aus, dass sie sensibel sind. Und diese Sensibilität spüren wir, wenn wir Spendenaktionen machen, dann kriegen wir auch Geld, das wir dann weitergeben, und zwar zu 100% an die Luftfahrt ohne Grenzen.
Aber man muss schon doch die großen Kinderaugen sehen, um das Herz zu erweichen.
Ja, ich denke, da die großen Kinderaugen sieht man ja fast täglich in der Presse. Und wenn ich denke, wie als das große Erdbeben in Port-au-Prince in Haiti war, das war schon schockierend für die ganze Welt. Und innerhalb von wenigen Minuten, das hat gar nicht Tage gedauert, haben wir erlebt, wie Anrufe von unseren Mitarbeitern bei uns eingingen, aber auch Gäste, die in die Richtung flogen, an Bord sofort bereitwillig gespendet haben. Wir haben sogar spontan Spendenaktionen an Bord gehabt. Da hatten wir überhaupt diese Organisation noch nicht.
Ich frage deshalb, weil die Erfahrung zum Beispiel bei der CO2-Kompensation ja gezeigt hat, dass die meisten Fluggäste, die in den Urlaub fliegen, da gar nicht so groß sich engagieren wollen, also viel weniger kompensieren, als sie eigentlich müssten, wenn man das richtig ausrechnet, was ein Langstreckenflug so verbraucht.
Ja, das ist richtig. Also wir denken, dass diese Beiträge zur CO2-Kompensation einfach zu abstrakt für die Gäste sind. Ich glaube, dass man das eher als eine Strafe empfindet, als Fluggast dann noch fast zahlen zu müssen. Was unser Ziel ist über unsere Aktionen, ist einfach betroffenen Menschen in den Zielorten, zu denen wir fliegen, zu helfen mit einer ganz konkreten, mit einer nachhaltigen Aktion, nicht mit einer einmaligen Aktion. Und das ist das, was wir tun.
Scheich Al-Maktoum gehört nicht zu den ärmsten Menschen. Der Potentat aus Dubai und Präsident und CEO von Emirates hat, Finanzkrise hin oder her, immer noch eine unbändige Lust daran, es bei Projekten richtig krachen zu lassen. Und so sah man bei den Managern von Airbus ziemlich glückliche Augen, denn passend zur ILA wurde eine Bestellung unterzeichnet über 32 weitere Exemplare des Superfliegers Airbus A380. 10 sind schon im Einsatz, 90 sollen es insgesamt werden. Da macht sich der eine von der Lufthansa noch etwas bescheiden aus, trotz des bahnbrechenden Pissoirs in der First. Und wie Emirates sich vom unbequemen zum unerfreulichen Konkurrenten für unseren Kranichflieger entwickeln will, darüber sprach ich mit Günther Hirsch, dem touristischen Verkaufsleiter, dem natürlich gerade die Eco-Gäste am Herz liegen müssen.
Ich denke mir, ein Kunde, der heute mit uns Economy fliegt, legt Wert drauf auf Beinfreiheit, auf Entertainment, auf einigermaßen gutem Essen. Ne? Einfach, dass man sich die Zeit auf dem langen Flug vertreibt.
Dann könnte man ja sagen, okay, bei den Premium-Fluglinien ist das alles sehr ähnlich. Die einen sind ein bisschen blau gefärbt, die anderen ein bisschen bräunlich, die anderen haben vielleicht ein bisschen mehr Gold an Bord. Gibt es wirklich nur Unterschiede? Weil man sieht ja immer so in den Anzeigen, entweder sieht man eine lächelnde Stewardess, die eine Orchidee in der Hand hält, oder man sieht einen dieser wunderbaren Sitze, wo man über das denkt, mein Gott, das ist ja wie zu Hause auf dem Sofa.
Ja, es gibt schon noch sehr große Unterschiede bei den großen, renommierten Airlines. Ein Beispiel, wir haben das ICE-System in allen Klassen bei uns, in Economy, Business und First. ICE steht für Information, Kommunikation, Entertainment. Ist ein System mit einem Videobildschirm in der Rückenlehne, ca. 30 x 30 cm in Economy, wo Sie heute 10 Stunden lang on-demand Filme, Spiele, Musik hören können. Wir haben Familien, die mit Kindern reisen. Die Kinder sind den ganzen Flug beschäftigt mit Cartoons, allen drum und dran. Die kommen zurück und sagen, das ist sensationell. Wir haben, die Kinder waren brav. Okay, das ist eine Unterscheidung, die macht es einfach wert, Emirates zu fliegen. Und die finden Sie heute bei wenigen Fluggesellschaften.
Ich kann es bestätigen, ich bin gerade letzte Woche mit einer Airline geflogen, auch mit viel Orchideen in der Werbung. Da gab es einen Beamer für ungefähr 40 Reihen Economy, wo der auch nichts mal sehen konnte auf dem Bildschirm, weil auch noch der Beamer kaputt war. Für jemanden, der, sagen wir wie ich, etwas über 1,90 Meter groß ist, ist es eine lebensnotwendige Frage, wie kann ich in der Economy sitzen?
Ja, über 1,90 Meter oder nahezu 2 Meter wird es immer schwierig werden. Meine Empfehlung, nicht nur, dass wir in Economy mehr Platz haben, auch für große Menschen. Wir haben attraktive Preise in der Business-Klasse. Das sind sehr attraktive Preise, die man anbieten kann, wenn jemand sehr, sehr groß ist.
Also könnten Sie sagen, bei Ihnen in der Economy ist es weiter als bei anderen Airlines?
Jein, würde ich sagen. Ich würde es nicht mit Ja oder nicht mit Nein beantworten. Es ist eine Frage der Sitze, die man einbaut, die ja den Platz letztendlich machen. Bequeme Sitze und je nachdem, wie die Rückenlehne verstellbar ist, hat man mehr Platz. Klar, es ist heute ein Standard, 84, 86, 88 Zentimeter in der Economy zu haben. Und in der Economy wird Geld verdient. Außergewöhnlich zu sagen, wir haben 90 Zentimeter Platz, geht nicht, weil wir müssen Geld verdienen und wir wollen ja die Kunden auch in Zukunft weiter befördern. Sie lachen, aber es ist tatsächlich so, in der Economy wird Geld verdient. Und
es ist interessant, dass Sie sagen, weil früher hieß es immer, in der Business wird das Geld verdient. Wenn wir keine Business voll haben, lohnt sich die Strecke nicht. Das war früher immer das Credo der Airlines.
Das ist schon lange, lange, lange vorbei. Heute ist es der Mix in allen Klassen. Und es gibt Zeiten, wo Premium-Klassen nicht so gut verkauft werden. Muss man auch die Economy steigern. Und es ist wirklich der Mix, der die Airline profitabel macht.
Das heißt, wir haben heute die Situation, es ist eine Business Class, jemand sitzt mit einem 1800-Euro-Ticket neben jemand mit einem 4000-Euro-Ticket und der bekommt die gleichen Körneranzahl Kaviar, oder wie?
Ja, das stimmt. Aber er hat keinen Stempel, der aussagt, sie hat nur 1800 bezahlt und der andere hat 4000 bezahlt.
Die werden sich auch nicht unterhalten an der Bar, wie das in Ferienorten immer üblich ist. Nach was hast du denn bezahlt?
Die Touristen schon, aber es ist ja so, dass heute viele Kunden über Firmen ihr Ticket beziehen, ne, wo sie selbst gar nicht wissen, was sie fürs Ticket bezahlen. Ne. Und das ist ja kein Nachteil oder Vorteil. Ne.
Es gibt immer so die Vermutung, also mal das Gerücht, was nicht aus der Welt zu schaffen ist, dass die Stewardessen vorne eine Liste haben, wer ist Vollzahler und wer ist abgegradet worden und wer zahlt nur einen ganz günstigen Preis und dass danach der Service ein bisschen ausgerichtet wird. Ist das wirklich nur ein Gerücht?
Das ist ein ganz großes Gerücht. Das ist ein ganz großes Gerücht. Ich sehe Sie lachen. Es gibt Passagierlisten. Auf diesen Passagierlisten ist wirklich der Kunde, der Premium-Kunde, ob er Frequent Flyer ist, welchen Status er hat und ein Muss in Premium-Klassen mit Namen angesprochen zu werden, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Man kann an Passagierlisten halt sehen, Frequent Flyer-Daten, die schon hinterlegt sind von dem Kunden, aber nicht, wer was, wie viel bezahlt hat.
Es gibt doch einige, die ein bisschen gleicher sind als die anderen.
Ja, die gibt's überall. Die gibt's überall. Manche sind gleicher. Nein, aber es wird kein Unterschied gemacht.
Dubai ist ja sozusagen Ihr Hub und das ist quasi auch Ihr Verkaufsschlager. Einmal, man kann billig einkaufen beim Stopover und es ist im Endeffekt von der Zeit kein großer Unterschied, ob ich jetzt über einen anderen Stopover nach Asien fliege oder über Dubai. Hat sich das bei den Kunden auch rundgesprochen schon?
Ja, der Dubai-Stop, sowohl auch in der Nacht als auch, wir haben zwei Hub-Situationen, einmal Mitternacht, die hier in Deutschland abfliegen, wissen das, Nachmittagsflug, Abendsflug, hat sich sehr etabliert, Dubai. Günstiger Duty-Free, jetzt will jetzt kein Raucher oder Nichtraucher diskriminieren, aber eine Stange Zigaretten kostet zum heutigen Zeitpunkt $12. Es gibt viele Sachen, die günstig sind im Duty-Free. Man muss natürlich immer wissen, was man kaufen will. Ich kann nicht hingehen und was kaufen und feststellen, hier ist es günstiger, sondern ich muss wissen, was es bei uns kostet und habe dann den Vergleich. Und das Tolle ist in Dubai, dass ich vergleichen kann auf dem Hinflug und beim Rückflug kaufen kann da. Und das ist halt schon ein Riesenvorteil. Und wir haben ja auch seit letztem Jahr unser eigenes Terminal in Dubai mit 46 Gate-Positionen. Also alles unter einem Dach, kann man sagen. Die Lounge für First-Class-Passagiere, für Business-Passagiere und Economy. Und halt dieser riesige Duty-Free.
Das Wort riesig mal aufzunehmen. Wir sitzen hier in einer riesigen Lounge von Emirates hier am Terminal 2 in Frankfurt. So viel Business-Gäste haben Sie gar nicht auf dem Flug, wie Sie hier Platz haben. Und ich vermute, Sie planen schon für die Zukunft.
Das ist richtig. Die Lounge hier in Frankfurt und so wie auch in Hamburg und in München sind jetzt schon ausgelegt für den A380, der ja wesentlich mehr Premium-Sitze hat, um einfach dann auch dieses bewältigen zu können. Es nützt mir nichts, wenn ich eine Lounge für 50 Personen habe, die wir momentan pro Abflug haben und kommen dann mit einer Maschine, die 80, 100 Premium-Gäste hat und ich muss irgendwo anbauen, was ja heute an den Flughäfen so gut wie gar nicht möglich ist. Also schon für die Zukunft geplant.
Kann man das Wort Zukunft etwas näher definieren? Wann können wir damit rechnen, dass die A380 Flugzeuge von Deutschland starten?
Wir hoffen, und ich bin im Verkauf, wir hoffen, dass wir in 2010 schon ein A380 hier nach Deutschland bekommen. Aber es ist noch nicht sicher. Don't I know life is fine? It'd be finer if you were mine. And what is the consequence for you? Hugging and kissing, and no more blues. Don't I know it's a crime loving you so when you're not mine? And what is the consequence for me? Hoping and praying that yours I'll be, but if it don't happen. Hand aufs Herz, was ist schöner? Mit Freunden bequem im Biergarten sitzen oder auf dem Marktplatz oder an einem Strandbad oder in einem Stadion und zu Hunderten, Tausenden, Hunderttausenden gemeinsam ein Fußballspiel verfolgen
Oder vor Ort sein in Südafrika, sich mühsam im Chaos zum Stadion kutschieren lassen, irgendwo eingekeilt auf den Rängen zu hocken, durch die Vuvuzelas mit Hörschäden wieder herauszuwanken, nachts noch per Bus wieder hunderte Kilometer ins Hotel zu zuckeln. Nein, ich höre jetzt schon auf. Ist nicht fair. Wer wirklicher Fan ist, will wie die Autoverrückten den Gummiabrieb riechen. Das kann keine Leinwand ersetzen. Problem für die Tourismusindustrie, es sind mittlerweile nur noch wenige, die es sich auch leisten wollen, so einen Sportevent hautnah mitzuerleben. Darüber gleich nachdenken mit unserem Lieblingsprofessor.
Mir ist da was aufgefallen, Herr Professor.
Hallo Karl, du kannst die Hände wieder von den Ohren nehmen. Ich sehe mit Beruhigung, du hast keinen schwarz-rot-goldenen Schal umgebunden.
Naja, also diese Vuvuzela ist ja schon nervig und Hütchen, Fähnchen an Autos und Kriegsbemalung im Gesicht, ganz ehrlich, bei aller Fußballbegeisterung, aber das ist nicht mein Geschmack.
Aber Vuvuzela, die magst du schon?
Mag ich schon, aber nicht in meiner Umgebung. Ich habe mir die Freiheit genommen, meinem ältesten Enkel, der ist 16, eine Vuvuzela zu schicken und habe mir damit den Zorn seiner Mutter und seines Vaters und der Geschwister zugezogen, weil der Kerl nicht nur bei Toren in die Vuvuzela bläst, sondern auch, wenn nur Torgefahr besteht.
Ich vermute mal, du bist ein unverbesserlicher Fußballfan, der gleich alle Daumen und Hühneraugen, was ich was, drückt. Und damit bist du natürlich auch einer der Gesellen, der unserer wertvollen Tourismusindustrie in puncto Südafrika ja schmählich die Gefolgschaft verweigert hast.
Beides richtig. Ich bin ein großer Fußballfan und ich bin nicht in Südafrika und hatte zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt, zu diesem Fest nach Südafrika zu reisen.
Warum denn?
Das ist einfach die Frage von Stress, was auf einem zukommt. Das ist die Frage idiotischer Preise. Und ich denke, Südafrika als Reiseland erleben ist eine Fußball-Weltmeisterschaft nicht der geeignete Zeitpunkt.
Wahrscheinlich ist das auch, was viele bewogen hat, auf eine Reise dankend zu verzichten. Ich kann mich erinnern, ich war beim ZDF-Morgenmagazin direkt nach Weihnachten zu Gast und habe dann die Prognose gewagt, es werden nicht viel mehr als 1000 Pakete verkauft werden. Da hat der Moderator mich mit großen Augen angeschaut, der ein Meer von schwarz-rot-goldenen Fans erwartet hat. Fietentours, hab gestern gerade nochmal telefoniert, als absoluter Spezialist hat um die 500 Pakete verkauft, die drei anderen Kandidaten etwa das gleiche. Ich glaube, selten ist ein Premium-Produkt so schnöde zurückgewiesen worden und ich glaube, das nicht nur wegen des Geldes.
Nein, das ist eine grundsätzliche Erkenntnis. Solche Ereignisse taugen nicht dazu, massenweise Touristen anzuziehen, weil der Tourist, der hat so die Vorstellung, da ist es besonders teuer zu diesem Zeitpunkt, womit er ja nicht Unrecht hat. Die Preise, die am Anfang genannt wurden. Die Frage, ob das logistisch alles in Ordnung zu bringen, ist da unten auch berechtigte Kritik. Nein, also ich habe mich schon gewundert, auch genau wie du, als diese abenteuerlichen Hoffnungen geweckt wurden, wo man sicher war, die werden nie erfüllt werden.
Dabei ist Südafrika ja eigentlich ein traumhaftes Reiseziel. Ich war bereits sehr, sehr oft da und das kann ich nur wirklich absolut jedem empfehlen. Aber sicher nicht während einer Großveranstaltung wie der WM. Da ist ja auch die touristische Bewegungsfreiheit völlig eingeschränkt, weil fast alle Busse werden für die WM benötigt. Und dann frage ich mich tatsächlich, ob ein Hardcore-Fußballfan einen Trip zur Weltmeisterschaft mit einer Land- und Leute-Rundreise verbinden will. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Nein, ein Fußballfan verbindet garantiert nicht mit Land- und Leute-Rundreisen. Jetzt könnte man boshafterweise sagen, sehr viele verbinden eine Reise nicht mit einer Land- und Leute-Rundreise. Ich war mehrfach unten. Als ich einmal dort war, dachte ich, jetzt fahre ich direkt mit so einem Touristenbus mal mit, einfach um zu sehen, was die anbieten. Da ging es zuerst in Township, Tänze. Die Touristen waren alle unheimlich beeindruckt, also auch irgendwo emotional belastet, haben jede Menge Souvenirs gekauft, um den Menschen vor Ort zu helfen. Und dann ging es mit dem Bus direkt an die Waterfront in ein Lokal, was Hofbräuhaus heißt, auch Hofbräuhaus. Oh. Und dort haben sie sich eine Haxe reingehauen und Paulaner-Bier und erzählt, wie toll eigentlich Südafrika ist.
Ja, Südafrika at its best. Dabei sind die Weine eigentlich so wunderbar da unten. Übrigens, ich sehe gerade, du hast ja auch gerade einen Wein im Glas. Ich habe übrigens von meinem letzten Aufenthalt bei Freunden am Kap noch einen wunderbaren Shiraz mitgebracht, einen Kevin Arnold aus dem Jahre 2005 vom Weingut Waterford. Und was hast du in deinem Glas?
Ja, ich habe natürlich auch einen Südafrikaner hier, aber nicht nur wegen der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich schätze diesen Wein schon sehr lange und wenn ich nur das Wort Stellenbosch höre, dann habe ich schon Lust, in schönen Rotwein zu trinken. Und die Weingüter sind dort auch sehr schön zu besichtigen, also auch sehr empfehlenswert.
Und vor allem der Wein ist noch sehr günstig zu haben.
Zum Wohl.
Ja. Aber nochmal zurück zu Südafrika. Gerade Wein trinken, das sind doch die Schätze des Landes. Wenn man da runterfährt, Stellenbosch, du hast es eben gesagt, die Winelands, da zu sitzen, Sonnenuntergang, Wein trinken oder in die wunderbaren Natur- und Tierreservate zu fahren auf Safari. Das ist doch der Grund, da runterzufahren und nicht eine Weltmeisterschaft.
Genau so. Südafrika ist ein tolles Land und der Höhepunkt für die meisten sind letztlich die Tiere. Mal 1-2 Tage oder Nächte in so einem Camp wohnen, was man dort erleben kann, das kann man eigentlich nur dort erleben, weil die nächtlichen Pirschfahrten macht man einen Jeep, der ist offen. Und ich habe einmal erlebt, wie sich da 12 Löwen, die sich mit einem Leoparden um ein Stück Fleisch gestritten haben, die 12 Löwen saßen um unseren Jeep. Und man hätte fast hingreifen können, aber die Löwen haben eben die Erfahrung gemacht, Jeeps kann man nicht fressen und dass da Fleisch drin sitzt, haben die nicht gemerkt. Das sind Erlebnisse, die sind toll. Ich habe jahrelang gesagt, das war eigentlich die aufregendste Nacht meines Lebens. Mhm. Erst als ich gemerkt habe, wie viele mich mitleidvoll angesehen haben, dass wohl etwas mit meinem Sexualleben nicht stimmt, seinerzeit sage ich, es war eine der aufregendste Nächte meines Lebens.
Und mal ein prüfender Blick. Du wärst auch sicher ein prachtvoller Sonntagsbraten gewesen. Bei mir hätten sie ja nichts zu beißen gehabt.
Ja, danke für den Sonntagsbraten.
Aber nochmal zurück zur WM. Ich meine, wir haben ja irgendwie auch die salbungsvolle Konsequenz aus der Ansicht unseres Ex-Präsidenten, der ja angesichts der Asche meinte, es ist doch mal ganz schön, wieder zu Hause zu bleiben und lieber zu telefonieren. Hier heißt das Telefon Public Viewing, für Veranstalter, die Eventreisen verkaufen wollen, das Schreckgespenst schlechthin. Warum noch weit wegfahren, wenn es zu Hause viel lustiger ist?
Ja, also erstens mal hat unser Ex-Präsident das mit zu Hause bleiben ja wörtlich genommen und er bleibt jetzt für immer zu Hause. Aber Public Viewing ist in der Tat, früher hat man damit geprotzt, man war irgendwo gewesen und wenn man jemand gefragt hat, Halbfinale, wie war's, haben die dann von dem Halbfinale erzählt. Mhm. Heute erzählen die Leute, wo sie beim Public Viewing waren, wie toll es waren, wie viele Freunde sie hatten. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Tourismusindustrie will.
Naja, aber nun haben die vor Ort ja trotzdem ein gewisses Amüsement. Ich habe gerade gelesen bei Fietentours, die haben ja nach wie vor ihr Fußball-Village bei Johannesburg, Stargäste, die da am Abend auch erzählen, warum der Doppelpass oder was weiß ich nicht funktioniert hat. Mühsamst dahin gekarrt, Waldi hat sein WM-Studio ja auch bezeichnenderweise am Englischen Garten aufgebaut, weil keiner der Stargäste unten nach Südafrika wollte, außer dem dicken Kalmund, der immer da ist, wo es das größte Buffet gibt. Aber der Sponti-Spruch, stell dir vor, es ist Fußball und keiner geht hin, der ist für die Tourismusindustrie im Fall Südafrika doch ziemlich schmerzhaft Realität geworden.
Ja, das ist Realität geworden, das ist richtig, aber nicht unerwartet. Wir haben bereits darüber gesprochen. Angenommen, Deutschland käme jetzt in das Halbfinale, könnte ich mir schon vorstellen, dass einer der Veranstalter auf die Schnelle ein Flugzeug chartert und karrt die runter. Aber die fliegen dann nur runter, vielleicht zum Halbfinale und kommen sofort wieder zurück. Das hat mit Tourismus überhaupt nichts zu tun. Und das, was man früher gemacht hat bei so einer Reise, vielleicht noch einen prominenten Ministerpräsident, Minister oder so etwas hinzuzufügen, macht man heute auch nicht mehr. Nicht, weil die nicht mehr wollen, die würden schon gerne wollen, ja. Aber weil dann gleich der Staatsanwalt vor der Tür steht und nach Bestechung fragt.
Da sind auch einige WM-Luxusanbieter daran gescheitert, die heute ihre Logen wie schimmeliges Brot anbieten und Fankreuzfahrten mussten ja ganz abgesagt werden.
Das ist, was damit zusammenhängt und das wollen die Leute. Muss einfach sehen, Fußballfan und Tourist sind zweierlei und das kriegt man, das kommt man nicht unter einen Hut.
Nur ein bisschen versöhnlicher das Ganze ausklingen lassen. Glaubst du denn, dass Südafrika trotzdem profitieren wird von der WM?
Ja, Südafrika wird profitieren, aber eben nicht im Jahr der WM. Das ist eine Erfahrung, das kann man zurückverfolgen, bis Olympiade in Sydney und noch länger. Während dem Großereignis ist kein Anstieg an reinen Touristen zu verzeichnen. Der Anstieg der Touristen kommt immer im Jahr plus eins, plus zwei. Da profitiert man davon, da profitiert man von der positiven Berichterstattung. Die Leute haben Lust hinzugehen, aber nicht gleich, weil sie dann sagen, dann hat sich's beruhigt, dann kann man sich das alles viel schöner anschauen. Ich glaube schon, wenn nichts Extremes passiert, wird Südafrika in den nächsten beiden Jahren sehr wohl davon profitieren.
Aber profitieren kann eine Region eigentlich nur, wenn es so eine Sportveranstaltung ist, weil das ja auch im weitesten Sinne Unterhaltung ist. Nehmen wir mal zum Beispiel so einen politischen Event, mir fällt da gerade G8, Heiligendamm ein, die haben wohl nicht davon profitiert, obwohl natürlich die Ostseeküste nach wie vor beliebt ist.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt wieder eine deiner Bösartigkeiten ist, weil du weißt, dass ich an der Stelle sofort auf die Palme gehe. Also G8 ist genau das Gegenteil von Tourismus-Anmacher oder Tourismus-Inspiration. Und ich habe ja von der ersten Minute an mehrfach darauf hingewiesen, G8-Gipfel in Heiligendamm ist touristisch gesehen nicht nur uninteressant, sondern genau das Gegenteil, weil da wird wenig über Land und Leute berichtet. Es wird in erster Linie über Politik berichtet, es wird über Streit berichtet, über Demonstrationen. Das ist genau das Gegenteil von touristischem Interesse. Und in Heiligendamm sind die ja auch, um es deutlich zu sagen, voll auf die Fresse gefallen.
Ja, fast an der Pleite vorbeigeschrammt. Kempinski hat sich jetzt verabschiedet und die wunderbare weiße Stadt am Meer steht heute ja nicht unbedingt besser da als vor dem Gipfel.
So. Man hätte es wissen können. Also da ist schon lange mal eine Entschuldigung fällig der Verantwortlichen, was sie da vorher für einen Unsinn erzählt.
Haben. Aber dieser obszöne Wahnsinn wird von Politikern gemacht, die ja grundsätzlich hinterher nicht haften für ihre Entscheidungen. So, genug geplaudert. Du wirst heute Abend sicher mit Millionen von Fans auf dem Rathausplatz von Wernigerode das Auftaktspiel sehen. Tipp?
Also ich werde garantiert nicht auf dem Rathausplatz von Wernigerode stehen, aber mit Freunden zusammenschauen ist schon schöner als allein. Mein Tipp, klar, Sieg für Deutschland. Nicht jetzt aus nationalen Empfindungen, sondern weil ich glaube, dass Deutschland tatsächlich eine gute Mannschaft zurzeit hat.
Ich habe eine gute Ausrede. Ich muss das Reiseradio produzieren im schalldichten Studio, aber vor der Moderation schaue ich dann doch noch mal kurz aufs Ergebnis. Gegen wen spielen wir eigentlich heute?
Du scheinst ein sportlicher Ignorant zu sein. Ich sage es dir nicht, schau in der Zeitung nach morgen.
Okay, und wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische.
Okay, bis nächste Woche, ja.
Bis dann, tschüss.
Bis dann.
So, ich hoffe, Sie hatten heute einen angenehmen Flug mit uns. Bitte bleiben Sie noch sitzen, bis das Reiseradio endgültig zu Ende ist und Sie auch noch wissen, warum es in Kärnten so schön ist. Beim Ausschalten denken Sie bitte daran, dass alles, was mit Reisen zu tun hat, auch als Podcast wunderbar nutzbar ist für unterwegs. Bleiben Sie uns gewogen, es war schön, Sie an Bord zu haben. Bis bald. Wo immer Sie uns auch zuhören.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.
Mein Glücksmoment ist, wenn ich nach der Arbeit noch eine Runde im Wörthersee schwimme. Ich gleite durch das türkise Wasser und jeder Schwimmzug hat was Meditatives. Ich spüre die Natur Kärntens mit allen Fasern meines Körpers.
Urlaub in Österreich. Mehr Glücksmomente www.austria.info